Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ursula Luber, in Ihrem Buch sprechen Sie von Schlaglöchern der Kindheit. Und in diese Schlaglöcher kann man, wenn man schon groß geworden ist, stolpern und auch einigermaßen Schaden nehmen. Was für Schlaglöcher sind da eigentlich gemeint?
Das sind Situationen, in die wir sicher alle immer mal wieder geraten. Also Situationen, wo wir uns verhalten, nicht wie ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, sondern eben wie ein Kind. Nur wir verstehen es dann nicht. Also wir denken, warum habe ich jetzt vor dieser Situation Angst? Warum bin ich so ausgerastet bei meinem Partner? Warum kann ich einen dominanten Chef nicht ertragen? Und das sind solche Schlaglöcher, die wir nicht sehen können. Wir plumpsen rein, plötzlich sind sie da. Und die haben meistens ihre Ursache in der Kindheit.
Sie haben da ein Zitat von der Pianistin Elaine Grimaud, die in ihrer Biografie Folgendes geschrieben hat. Es ist merkwürdig, wenn ich gefragt werde, ob ich ein glückliches Kind gewesen sei, antworte ich ganz spontan ja. Aber wenn ich wirklich über diese Frage nachdenke, wenn ich mich zurückerinnere, was ich damals gewesen bin, dann lautet die Antwort nein, entschieden nein. Das heißt, es ist gar nicht so klar, wenn man sich fragt, wie eigentlich die Kindheit war.
Ja, in der Regel denken wir da ja gar nicht so drüber nach. Wir haben ein bestimmtes Bild von der Kindheit. Wir sagen, meine Kindheit war gut oder sie war eben nicht so doll, aber die Eltern sind halt auch nur Eltern und nur Menschen. Wir wissen in der Regel eigentlich sehr wenig über das, was geschehen ist. Wir haben ein paar Erinnerungen, aber wir glauben halt in der Regel auch, jetzt sind wir erwachsen und nun muss die Vergangenheit Vergangenheit sein. Nur dem ist eben nicht so.
Für manche Menschen ist wahrscheinlich so ein Gefühl, ich habe gar nicht so viele konkrete Erinnerungen, alles ist ein wenig im Nebel. Und doch, so schreiben Sie, gibt es eine innere Karte, auf die Erlebnisse mit den frühesten Bezugspersonen aufgezeichnet ist. Da kommt keiner von uns drum rum, egal wie wir uns erinnern. Und da kann viel Belastendes sein. Was kann das sein?
Das können unterschiedliche Erfahrungen sein, die wir machen mussten. Also da ist zum Beispiel eingezeichnet der Jähzorn des Vaters oder eben auch das schnelle Beleidigtsein der Mutter. Und so, wenn wir Menschen begegnen in ähnlichen Situationen, dann als Erwachsene, reagieren wir vielleicht, wie wir damals reagiert haben, nämlich mit Angst, mit Vorsicht, mit Zurückhaltung. Und merken oft gar nicht, dass wir da auf Muster reagieren, die wir uns sehr früh zugelegt haben oder zulegen mussten, um damals eben mit dieser Mutter, mit diesem Vater, mit diesen Bezugspersonen fertig zu werden.
Es gibt ja da verschiedene Dinge, die sehr belastend sein können. Das kann die fehlende Zuwendung sein, keine oder unsichere Bindung, schreiben Sie, Vernachlässigung, Misshandlung oder eben auch Verwöhnung und Überbehütung. Also da gibt's viele Fallen.
Ja, und das ist vielleicht auch das Traurige daran, andererseits auch wieder das Beruhigende für Eltern. In der Kindheit werden natürlich bestimmte Dinge falsch gemacht oder man kann sie nicht optimal machen. So werden wir alle irgendwo irgendwelche Defizite aus der Kindheit mit uns rumtragen. Mal schwerer, mal weniger schwer. Aber die wirklich schweren Geschichten sind die, wenn wir nicht ausreichend geliebt worden sind. Das klingt jetzt sehr banal, aber wir brauchen als Kinder die bedingungslose Liebe, die Anerkennung, dass wir so, wie wir sind, in Ordnung sind. Und wenn das eben nicht passiert, dann bleibt ein großes, großes schwarzes Loch sozusagen, das uns dann immer wieder einholt.
Es ist ja auch so, dass man manchmal von Gefühlen überrollt wird, die man nicht zuordnen kann. Man fühlt sich plötzlich einsam, komisch, ohnmächtig. Gefühle, die überhaupt nichts mit der realen Erwachsenensituation zu tun haben. Das kann an einer Konferenz sein, an einem Vortrag, im Tram, wo auch immer. Kann einen etwas überfallen und man weiß nicht, woher und warum. Und findet, jetzt ist da was völlig unangemessen.
Wenn man das findet, dann ist es schon gut. Also wenn Sie das Gefühl haben, da ist es jetzt was Unangemessenes, dann sind Sie schon einen Schritt weiter. Nur leider ist es ja oft so, dass wir das gar nicht merken. Wir merken dann nur, mir geht es schlecht, bin irgendwie niedergeschlagen, ich traue mir was nicht zu oder ich bleibe lieber zu Hause, weil ich irgendwie Angst habe, unter Menschen zu gehen. Und ich weiß dann nicht, dass es unangemessen ist und dass es nicht passt, sondern ich nehme es dann so hin und denke, ich bin schuld und bei mir stimmt was nicht. Wenn Sie aber feststellen, das ist unangemessen, dann können Sie schon mal einen Schritt weiter denken und sagen, wo gehört jetzt dieses Gefühl hin? Gibt's dafür einen Grund? Und wenn ich keinen finde, kann ich nachdenken und vielleicht auf die Spur kommen, dass ich sage, ja, das kenne ich, das habe ich früher schon mal gehabt und immer wieder gehabt.
Sie schreiben, Ursula Luber, im Buch ja auch die Frage, die sich eigentlich ja jedem Menschen hier und da stellt, warum bin ich so, wie ich bin? Und Sie schreiben auch, um das herauszufinden, sollten wir uns schon auch mit dem Kind, das wir einst waren, vertraut machen. Das klingt jetzt mal so plausibel. Wie macht man denn das?
Wir sollten über unsere Erinnerungen, die wir haben, schon den Weg nach hinten mal gehen. Wenn wir das nicht alleine schaffen, können wir uns natürlich dabei begleiten lassen durch psychologische, psychotherapeutische Hilfe. Aber oft können wir das auch alleine. Fotos anschauen. Was ist das für ein Kind, das mir da auf dem Foto begegnet? Wie sehe ich da aus? Bin ich eher lustig, eher traurig? Und dass ich mich erinnere, was waren Situationen, die mich geprägt haben früher. Das sind meistens so Schlüsselerinnerungen, aus denen wir dann vielleicht ableiten können, ja, wieso denke ich in manchen Situationen, dass ich eigentlich nichts kann, zum Beispiel.
Diese Kindheit kann sich ja in ganz unterschiedlicher Weise melden. Zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die immer das Gefühl haben, ich darf nicht eigene Meinungen vertreten. Irgendwie darf ich das einfach nicht. Und sie wissen oft selber nicht, warum sie dazu kommen. Besonders unangenehm ist ja auch, wenn man sieht, wie gut das andere können und man selber kann das nicht. Und Sie haben natürlich in Ihrem Buch auch verschiedene Beispiele, die illustrieren, ja, wie das zusammenhängen kann mit dem, was man mal erlebt hat. Und ich bitte Sie, Ursula Nober, jetzt mal eines vorzulesen.
Ja, es handelt von einem 50-jährigen Mann, der sich immer entschuldigt und nach Möglichkeit mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Und er hat festgestellt oder hat sich erinnert, dass dieses Gebot, halt dein Mund, es sei denn, es fragt dich jemand, sehr früh in seinem Leben von seiner Mutter ihm beigebracht worden ist. Seine Meinung war nicht gefragt, auch nicht seine Wünsche und Bedürfnisse. Und an folgende Situation erinnerte er sich noch sehr gut. Er war etwa 5 oder 6 Jahre alt und es war etwas passiert, was er seiner Mutter unbedingt mitteilen wollte. Ja, musste. Doch wie so oft fauchte sie ihn auch diesmal an. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nur reden, wenn Erwachsene es dir erlauben. Und wie so oft unterstrich sie ihre Mahnung auch diesmal mit einer Backpfeife. Dabei wollte er ihr nur sagen, seine Katze Mimi war vom Balkon gefallen und er konnte das Tier nirgends finden. Er war aufgeregt, verschreckt und in großer Sorge um Mimi. Deswegen gab er diesmal nicht auf und konnte nach ihm endlos erscheinenden Minuten endlich seine Botschaft anbringen. Der Lohn dafür war erneut eine Ohrfeige, nun begleitet von den wütenden Worten, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Er hat durch viele solcher Situationen eben gelernt, den Mund zu halten. Wirklich nur zu reden, wenn er gefragt wird, was ihn heute in seiner Ehe unendliche Schwierigkeiten macht, aber auch am Arbeitsplatz, weil er nicht sein Mann steht, weil er eben viel, viel zu zurückhaltend ist, weil dieses Gebot immer noch in ihm wirkt.
Es gibt ja noch viel mehr Beispiele in Ihrem Buch, da hat man dann auch ein wenig das Gefühl, sind denn die meisten Eltern Monstren?
Nein. Eltern sind Menschen und Eltern meinen es in der Regel wirklich gut. Sie wollen in der Regel das Beste für ihr Kind. Aber dieses Beste ist eben für das Kind oft wirklich nicht das Beste. Aber das tun die Eltern nicht, weil sie bösartig oder böswillig sind, sondern weil sie es nicht anders wissen, weil sie vielleicht selber so erzogen worden sind und weil sie wollen, dass die Kinder was werden.
Was werden sollen sie schon, aber das, was in ihnen ist, werden.
Das ist der springende Punkt, dass Eltern oft nicht in der Lage sind zu sehen, was für ein Menschenkind sie da vor sich haben in ihrem Kind, sondern dass sie natürlich projizieren ihre Wünsche, ihre Defizite, aber sie sehen nicht die Fähigkeiten und die Talente und dieses besondere Wesen, das dieses Kind ist, sondern eben ja nur das Bild, was sie sehen wollen.
Es wundert nicht, wenn Sie das so beschreiben, dass Sie den Philosophen Kierkegaard zitieren, der nämlich gesagt hat, Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden. Und eigentlich zeichnet das ja auch Ihr Buch aus, das man in 2 Teilen lesen kann.
Im ersten Teil habe ich mich in der Tat sehr damit beschäftigt, was einem Kind geschehen kann, wenn es eben nicht die nötige Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit bekommt und Förderung. Das halte ich für notwendig. Also wir müssen wissen, was passiert ist. Wir müssen wissen, was wir nicht bekommen haben oder was wir nicht gelernt haben, damit wir dann da ansetzen können und sagen, aber jetzt kann ich die Regie in meinem Leben übernehmen und ich kann jetzt schauen, was ich verändern kann. Denn die Vergangenheit können wir nicht verändern, aber uns selbst in der Gegenwart, das können wir schon in einem gewissen Rahmen.
Was war eigentlich einst? Und das wäre ja dann die Geschichte, von der Sie sagen, die wurde noch von fremden Menschen bestimmt, nämlich von den Eltern, Geschwistern und so, die man sich ja auch nicht ausgesucht hat. Und da zitieren Sie einen Autor, Hans-Georg Beer, und ich finde es sehr berührend, was der da schreibt, nämlich: Dem Kind hatte man früh ausgetrieben, die Mitte der Welt zu sein und beigebracht, dass nicht auffallend weniger schmerzlich sei. Ganz glücklich war es damit nicht in der endlosen Kette der »Du musst jetzt« und »Das macht man nicht« und so oft es konnte, zog es sich aus der verbalen Welt zurück in eine halb sichtbare, halb zurechtgebilderte, schattige oder halbschattig grüne, in der Menschen nur von Ferne zu hören waren. Das ist ja keine sehr glückliche Idee von einem Kind. Es stimmt einen sehr traurig, wenn man das liest.
Ja, das ist auch sehr traurig, aber es ist trotzdem auch ein Hoffnungsschimmer da drin. Denn der Autor beschreibt, wie sich das Kind zurückzieht aus der Welt der Erwachsenen und sich sozusagen eine eigene Welt schafft. Vielleicht hilft das Kindern, also dass sie sich in eine Fantasiewelt flüchten, sich Fantasiebegleiter suchen, vielleicht auch fantasieren, die Eltern sind nicht meine Eltern, sie haben mich nur adoptiert. All das kann einem Kind auch Schutz geben und ihm vielleicht helfen, aus dieser dunklen Welt auch immer mal wieder zu fliehen.
Das Stichwort Resilienz, in diesem Zusammenhang ein Wort, das immer wieder gebraucht wird, geradezu modern geworden ist, davon schreiben Sie auch, aber nicht ganz so euphorisch, wie man es heute gerne so hört.
Ich bin deswegen der Resilienzforschung gegenüber ein bisschen skeptisch, weil sie uns im Grunde mit ihren Erkenntnissen alleine lässt. Also sie sagt, wenn Kinder bestimmte Erfahrungen machen mit positiven Menschen in ihrer Umgebung, wenn sie vielleicht gefordert werden von einem Lehrer und so weiter, dass sie dann seelische Widerstandskraft entwickeln können. Ja, aber wenn ich das nicht habe, was ist dann? Also heißt es dann, dass ich heute dafür sorgen muss, dass ich das nachhole? Kann ich das überhaupt noch lernen? Also wir kommen da wieder in so eine Situation, jeder ist seines Glückes Schmied. Du musst dafür sorgen, dass du, wenn du schon nicht resilient in der Kindheit geworden bist, dass du es jetzt wirst. Und das stört mich daran ein bisschen.
Bleiben wir nochmal bei diesen frühen Bedürfnissen des ja noch wirklich sehr abhängigen Kindes. Diese frühen Bedürfnisse, die haben ja auch damit zu tun, dass man gerne geliebt werden möchte, dass man gerne, so wie es ja auch in der einschlägigen Literatur heißt, den Glanz im Auge der Mutter des anderen sieht. Und Kinder, die nie das Gefühl haben, jemand anderen zum Glänzen gebracht zu haben, die haben ja auch später nicht unbedingt ein sehr gutes Selbstwertgefühl.
Nein, denn die Basis eines guten Selbstwertgefühls ist, dass wir eben wirklich in der Kindheit die Erfahrung machen konnten, ich werde akzeptiert, ich werde wertgeschätzt, ich werde respektiert, ich bekomme auch Freiraum, also ich darf mich frei bewegen, ohne im Stich gelassen zu werden. Also all das sind sozusagen die Säulen des Selbstwertgefühls. Und wenn die nicht aufgebaut wurden in der Kindheit, dann habe ich keine Basis, dann hänge ich sozusagen im freien Raum und muss immer wieder um ein Stück Selbstwert kämpfen. Und das ist sehr, sehr schwer im Erwachsenenleben.
Es gibt Stimmen, Sie haben das schon angedeutet, die wir nicht mal richtig bewusst wahrnehmen, Stimmen aus der Kindheit, die uns so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass wir sie eben manchmal gar nicht richtig wahrnehmen können. Und das können so Stimmen sein wie, du bist sowieso nichts wert, du bist ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin, selbst wenn du etwas Gutes hinbekommst. Das ist nicht wegzubekommen. Oder ich kann niemandem vertrauen, ich bin niemandem wirklich wichtig. Und man weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Das ist immer noch im ersten Teil Ihres Buches, nämlich wie es einst war und wie sehr man da auch in Abhängigkeit geriet und wie sehr einen das eben auch als Erwachsener noch in gewisser Weise ja hier und da auch ein bisschen verrückt und verzweifelt machen kann.
Das Dumme an diesen Glaubenssätzen, so nenne ich sie, ist, dass wir sie oft gar nicht hören. Dieses Denken oder diese Sätze, die Sie ja auch zitiert haben, die sind einfach da und sie behindern uns, ohne dass es uns klar wird, dass wir diese Stimmen hören. Also deswegen wäre es wichtig, dass wir sie überhaupt erstmal hörbar machen. Also wenn jemand immer wieder hört, ich tauge nichts und ich traue mir nichts zu, dann nimmt sie oder er natürlich auch nichts in Angriff. Also jede Herausforderung wird gemieden oder jede Aufgabe wird klein gehalten. In dem Moment, wo ich die Stimme höre, kann ich mich fragen, Wer hat sie gesagt? Wer hat das zu mir gesagt damals? Wo habe ich das aufgenommen? Wo aufgeschnappt? Und ich kann anfangen, mit mir darüber zu diskutieren. Stimmt das heute noch? Hat es damals gestimmt? Ist es die Stimme meines Vaters, die ich da immer wieder höre und die mich so blockiert? Und das ist dann schon der erste Schritt, um diese Stimme erstens mal zu hören und dann in einem nächsten Schritt immer schwächer werden zu lassen.
Immer schwächer werden zu lassen, ist das eine. Das andere ist ja, dass Sie auch Studien zeigten, da geht es einem wirklich ans Lebendige, nämlich dass Kindheitsstress und das Immunsystem etwas miteinander zu tun haben. Also nicht nur, dass sich das, was man als Kind erlebt, im Hirn eingräbt, in dieser oder jener Form, und auch Konsequenzen im Erwachsenenalter hat, sondern auch wirklich das Immunsystem angegriffen wird.
Da gibt es inzwischen eine Reihe von Untersuchungen, die das eindeutig belegen, dass Kinder, die traumatisiert sind, die schwere Kindheitserlebnisse hatten, dass die eben zum Beispiel eine Neigung entwickeln für Ekzeme aller Art, auch für Angststörungen zum Beispiel. So zeigt eine Studie sehr eindrucksvoll, dass also auch im Erwachsenenleben Angststörungen deutlich darauf zurückzuführen sind, auf frühe Kindheitstraumata. Was sehr aufschlussreich, finde ich, ist auch dann für die Behandlung. Kurz und gut, traumatische Erfahrungen schwächen das Immunsystem, das ist nachgewiesen. Und das kann heißen, ich bin vernachlässigt worden, ich bin verspottet worden, ich bin gehänselt worden, ich bin irgendwie nie wahrgenommen worden. Oder natürlich auch extreme Verwöhnung und Idealisierung eines Kindes sind auch schädlich. Also traumatische Erfahrungen sind eine ganze Menge Bandbreite an Erfahrungen.
Die Kindheit stellt aber nicht alle Weichen. Und es ist wichtig, da auch in die Vergangenheit zu schauen, sich eher nicht nur so ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen, das leuchtet ja auch ein, aber nicht Kampf gegen diese Kindheit aufzunehmen. Das wäre ein Kraftakt, der sich wahrscheinlich gar nicht lohnt.
In dem Moment, wo wir anfangen zu kämpfen, haben wir im Grunde dann auch schon verloren, weil diese Kindheit ist ja nicht wegzukämpfen, sie ist da. Im Grunde geht's ums Akzeptieren.
Und um nicht in dieses, wie Sie es ja auch irgendwo mal nennen, Kindheitsloch zu fallen, wo man sich nur irgendwie wehtut, ist es auch ganz sinnvoll, mal so etwas wie ein inneres Gespräch aufzunehmen. Und um sich vorstellen zu können, was das eigentlich ist, bitte ich Sie, Ursula Nuber, da mal einen kleinen Anfang vorzulesen.
Was bist du für ein Gefühl? Kenne ich dich von früher? Bist du öfter bei mir zu Gast? Richtig, du bist ein treuer Besucher. Ich hatte schon als Jugendlicher oder als Kind mit dir zu tun. Du tauchst immer dann auf, wenn ich mich alleingelassen fühle. Was aber ist so schlimm am Alleinsein? Ich habe dann Angst, völlig ausgeliefert zu sein. Aber bin ich denn heute völlig ausgeliefert, wenn ich alleine bin? Nein, früher war ich ausgeliefert. Ja. Damals als Kind hatte ich schreckliche Angst im Dunkeln. Niemand hörte mich, wenn ich weinte, niemand kam und tröstete mich. Das war damals. Damals warst du für mich ein wirklich erschreckender Gast. Ich konnte nichts gegen dich tun. Kein Wunder, dass du mich auch heute noch erschreckst, die Erfahrung sitzt tief. Aber wenn ich es genau überlege, heute brauche ich vor dir nicht mehr so viel Angst zu haben, du kannst mir heute nicht mehr so viel antun.
Ja, und um genau das geht es aber. Jetzt fragt man sich natürlich, und das ist ja auch ein Thema, ein wichtiges Thema bei Ihnen, wie bekommt man das hin? Also, dass einem dieses Gefühl nicht mehr so viel antun kann, dass man nicht mehr so ungeschützt in diese Kindheitslöcher fällt. So richtig immun ist man da ja wahrscheinlich auch nie.
Nein, immun wird man nicht. Die Kindheit gehört zu uns. Sie ist ein wichtiger Teil von uns. Aber wir können lernen, eine andere Haltung, eine andere Einstellung ihr gegenüber zu haben. Wenn ich sie nur als dunklen Dämon sehe, wenn ich mich als Opfer fühle und glaube, dass ich gar nichts dagegen ausrichten kann, dann wird sie zum Schicksal, dann wird sie uns immer wieder unerkannt einholen. Wenn wir uns aber damit auseinandersetzen, wenn wir uns wirklich kennenlernen wollen, wie wir geworden sind, wie wir sind, und eben diese andere Haltung zu ihr gewinnen, was nicht heißt, dass wir sie schön färben, aber dass wir sie nicht mehr so dämonisieren, dann können wir es schaffen.
Es kann natürlich sein, dass wenn man sich mit diesen ganzen Gefühlen und Defiziten, die die eigene Kindheit überschattet haben, wenn man sich damit befasst, dass man dann auch sehr zornig wird auf die Menschen, die ja dafür stehen, dass einem das geschah, die nicht hingeguckt haben, die einen nicht wertgeschätzt haben, die einem vielleicht das Gefühl gegeben haben, man sei irgendwie ein Versager, Versagerin, was auch immer, die einen nicht getröstet haben, wenn man es gebraucht hätte. Wenn all das so ist, Muss man sich dann dieser Wut stellen, die man dann auf diese Menschen hat? Oder gibt es da noch einen Ausweg? Im Buch finden Sie ja, es gibt einen.
Die Wut ist normal und natürlich, aber wir dürfen uns nicht darin verfangen. Dann wird sie wieder für uns schädlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir versuchen, den Eltern zu vergeben. Das klingt jetzt sehr so, als ob man das nicht könnte. Also man will ja auch nicht die Eltern aus der Verantwortung entlassen. Das ist auch gar nicht damit gemeint. Aber es ist hilfreich, finde ich, wenn wir versuchen nachzudenken, was war Mutter für eine Frau? Was war Vater für ein Mann? Welche Kindheit hatten sie? Wie sind sie aufgewachsen? Wie waren die Eltern der Eltern? Einfach um mehr Verständnis zu bekommen. Das kann uns helfen, auf lange Sicht zu vergeben und zu sagen, die Eltern konnten nicht anders. Sie waren nicht bösartig. Sie haben mich nicht gehasst, sondern sie waren überfordert. Sie hatten bestimmte Dinge nicht gelernt. Sie konnten deswegen sie mir auch nicht geben. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Und es wird mich die Trauer immer wieder einholen und auch immer mal wieder überfallen. Aber die Trauer ist nicht so schlimm wie die Wut. Und wenn wir die Wut dann verändern können, indem wir verstehen und vergeben können, dann geben wir uns ein großes Geschenk.
Ursula Noah, Sie sind ja auch Psychotherapeutin. Es ist ja davon auszugehen, dass Sie auch in dieser beruflichen Arbeit die Rolle der Kindheit sehen. Es gibt ja heute viele Therapien, die sagen, was soll man uns noch groß damit auseinandersetzen? Lassen wir lieber im Hier und Jetzt gucken, was vorbei ist. Ist vorbei. Es gab jetzt schon viele Argumente in unserem Gespräch eigentlich dagegen. Was lässt Sie so daran festhalten? Auch auf dem Hintergrund Ihrer Erfahrung.
Ich stelle regelmäßig fest, gleichgültig, ob Einzelklienten zu mir kommen oder auch Paare. Und gerade bei Paaren stelle ich fest, dass die Kindheit eine enorme Rolle spielt, ob eine Partnerschaft funktioniert oder nicht funktioniert. Und deswegen halte ich es für unerlässlich, den Blick nach hinten zu richten und zu gucken, wo komme ich her? Ich bleibe dabei natürlich nicht stehen. Ich sage dann schon, also was lernen wir daraus? Was können wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen? Aber ohne diesen Blick zurück bleibt vieles nur an der Oberfläche.
Ich glaube, es war Erich Kästner, der mal gesagt hat, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und die Frage ist ja, stimmt das überhaupt? Nach allem, was Sie gesagt haben, Ursula Noah, würde ich da ein Fragezeichen machen.
Dieser Satz ist natürlich Unsinn. Wir kriegen keine schöne Kindheit mehr. Die ist gewesen, die ist vorbei. Aber wir können ein zufriedeneres Jetzt leben und eine zufriedenere Zukunft leben. Da können wir uns sozusagen in den Regiesessel setzen und dafür sorgen. Aber eine schöne Kindheit, wenn wir sie nicht hatten, dann haben wir sie nicht. Und deswegen ist das auch dieser traurige Fakt, den wir einfach akzeptieren müssen. Das ist so wichtig, dass wir sagen, so war es. Dann können wir das Kapitel nicht abschließen, aber doch so weit von uns wegrücken, dass wir den Blick freikriegen für die Gegenwart.
Ja, und vielleicht auch sowas lernen, dass bei allem, was ungut war, aber wenn zum Beispiel die Tochter sehr für die Mutter da sein musste, immer gucken musste, was fühlt die jetzt, wie muss ich reagieren, damit nichts Böses passiert, wir keinen Krach bekommen, dass das zwar schrecklich war, als sie Kind war, aber sie möglicherweise, und ich meine das auch nicht im Sinn von aus der Not eine Tugend machen, aber möglicherweise später dann auch sagen kann, da habe ich was gelernt, was viele andere nicht können.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das hilft uns eben auch, eine andere Haltung zur Kindheit zu bekommen. Es gibt ein schönes Beispiel von Bill Clinton, dem ehemaligen US-Präsidenten. Er sagte mal, er sei Politiker geworden und Diplomat, weil er schon als Fünfjähriger zwischen seinen Eltern hat vermitteln müssen, die eine sehr, sehr gewalttätige Ehe führten. Und er zog da einen ganz deutlichen Zusammenhang, dass seine Fähigkeiten heute ihren Ursprung in einer schrecklichen Kindheit hatten. Und so geht es uns sicher auch, wenn wir mal nachdenken, ja, woher kommt meine Einfühlungsfähigkeit? Woher kommt meine Kreativität? Ja, vielleicht, weil ich als Kind so viel alleine war und mir meine Geschichten eben selber erzählen musste. Und heute kann ich ja vielleicht ganz gut Geschichten schreiben oder auch erzählen. Also wenn wir hinschauen, werden wir feststellen, es sind uns auch Stärken zugewachsen, eben gerade aus den Defiziten der Kindheit.
Was aber nun nicht heißen muss, jetzt könnte man ja umgekehrt fragen, wenn ich es gut hatte, tendenziell so gut, wie es nur irgendwie möglich ist, kann ich ja auch gute Fähigkeiten entwickeln.
Ja, natürlich. Da kriege ich das ja dann sowieso geschenkt, also diese Förderung und auch die Forderung, die ein Kind braucht, damit es seine Talente entwickeln kann. Also da ist eine schöne, gute Kindheit natürlich das A und O, das ist wunderbar. Aber wenn wir es nicht hatten, dann heißt das nicht, dass wir keine Fähigkeiten entwickeln konnten, dass alles brach liegt oder dass wir wirklich mit diesen frühen Defiziten weiterleben müssen, sondern wir haben auch was entwickelt. Wir haben uns trotz allem entwickelt. Trotz allem sind wir nicht zerbrochen. Und das ist für mich immer auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich meine Klienten oft frage, wie haben sie es geschafft zu überleben? Und dann kriege ich oft ganz große Augen zu sehen und ja, auch diese Zufriedenheit, die plötzlich da ist, dass man merkt, ja, ich habe überlebt und ich habe das geschafft. Ich konnte das. Ich hatte Fähigkeiten zu überleben.
Konkret, wir sind zum Teil oder zum großen Teil unsere Kindheit, aber wir sind es nicht nur.
Wir haben sehr viel mehr Facetten. Und wenn wir nur auf die Kindheit schauen und sagen, also weil damals das so und so war, deswegen habe ich heute Probleme im Leben, dann ist das zwar richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Also wir sind mehr als nur die Kindheit. Wir sind eben auch das, was später mit uns passiert ist, was wir uns selber gegeben haben, was wir entwickelt haben, was wir gelernt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir sind vielschichtiger und dafür plädiere ich eben auch, dass wir nicht nur uns so einseitig sehen und immer nur auf die Teile von uns gucken, die nicht gut sind, die nicht funktionieren, die uns Probleme machen, sondern dass wir auch hinschauen, was wir selbst geschafft haben, was wir aus eigener Kraft geschafft haben und so ein ganzheitliches Bild sozusagen von uns bekommen.
Das ist jetzt ein sehr harmonischer Satz. Gleichwohl möchte ich noch fragen, gefeit hier und da überrollt zu werden von diesen Gefühlen der Kindheit, sind wir nie.
Nein, und auch das sollten wir wissen und immer mit einkalkulieren. Sie gehören zu uns, sie kommen ja aus heiterem Himmel, aber wenn wir vorbereitet sind und wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben, dann wissen wir auch, wie wir reagieren. Dann wissen wir, dass wir uns vielleicht ein bisschen einen Schonraum geben sollten, dass es mal wieder an der Zeit ist, eine Pause zu machen oder dass wir uns selber trösten, dass wir das akzeptieren. Das Kind in uns wird immer mal wieder anklopfen.
Im Vorwort, Ursula Nuber, schreiben Sie, dass Sie, als Sie das Buch schrieben, manchmal auch in eine besondere oder merkwürdige oder traurige Stimmung gerieten bei diesem Thema. Ich glaube, davon kann sich niemand freisprechen, auch wer uns jetzt zugehört hat.
Sobald wir uns mit der Kindheit beschäftigen, kommen natürlich Erinnerungen. Und es gibt wohl niemand, der nur gute Erinnerungen hat. Es ist uns allen irgendwann etwas angetan worden oder wir haben was nicht bekommen, was wirklich wichtig für uns gewesen wäre. Und natürlich ist mir das beim Schreiben auch so gegangen. Ich habe auch Erinnerungen gehabt, die ich dachte, die wären schon lange verschlossen und verbannt. Und da waren sie dann plötzlich wieder. Ja, aber das ist normal. Sie gehören zu uns.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.